Ja, die, die da hinten noch stehen, hier vorne sind jetzt einige Plätze frei geworden, weil die Kinder rausgegangen sind. Nicht, dass es so eine ewig lange Predigt wird, aber im Sitzen ist doch ein bisschen. 50 Minuten, meinst du? Nee. Ja. Hallo von meiner Seite aus. Ich bin Manuel, Pastor im Vikariat hier in der Credo-Gemeinde. Und heute soll es, habt ihr ja schon gehört, um die Frage gehen: Was ist der Sinn des Lebens? Und spätestens seit dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis wissen wir, was das Problem mit dieser Frage ist. Wer von euch hat den Roman gelesen oder eine der vielen Verfilmungen gesehen? Es sind gar nicht mal so viele Leute. Per Anhalter durch die Galaxis, ne? Ich wurde schon mal hart dafür kritisiert in einer Predigt, dass ich einen Film gespoilert habe. Das war damals La La Land, da war ich noch in Potsdam und ich habe das Ende von La La Land verraten und es war für viele wirklich sehr, sehr schlimm und ich habe richtig harte Kritik dafür bekommen. Aber ich werde es doch noch mal wagen, diesen Film oder dieses Buch ein bisschen zu spoilern. Es ist auch schon sehr alt. Und die entscheidende Szene, um die es mir heute geht, ist bei vielen Leuten, selbst wenn ihr den Film oder das Buch nicht gelesen oder gesehen habt, tatsächlich schon so ein bisschen was wie Allgemeinbildung, Allgemeinwissen. Folgende Szene: Die Protagonisten in dem Film entwickeln einen Supercomputer. Sehr große Maschine namens Deep Thought. Und sie entwickeln diesen Supercomputer, um ihm die Frage zu stellen: Was ist das Leben, das Universum und alles? Sie wollen endlich die Antwort. Die ganze Menschheit sehnt sich nach dieser Antwort. Was ist es jetzt eigentlich? Was ist der Sinn von diesem Ganzen, von dem Universum? Und sie füttern diesen Computer mit dieser einen Frage. Alle versammeln sich und sie denken: Okay, sie fragen jetzt diesen Computer mit dieser einen Frage. So sieht es aus. Das ist der Supercomputer, die Menge versammelt sich und der Computer sagt: Das ist eine schwere Frage, gib mir 7,5 Millionen Jahre Zeit zum Rechnen und dann habe ich die Antwort. Okay, machen Sie, es ist ein Science-Fiction-Film, ja, Sie machen es. Sie geben ihm 7,5 Millionen Jahre Zeit, kommen wieder, versammeln sich und jubeln. Die ganze Menge jubelt, die Menschheit erfährt endlich, was ist die Antwort auf das Leben, das Universum und alles. Und der Supercomputer sagt: Ja, ich habe lang gerechnet und ich habe die Antwort für euch. Aber die Antwort wird euch wahrscheinlich nicht gefallen. Egal, egal, wir müssen es wissen, wir wollen sie hören. Der Supercomputer sagt: Alles klar. Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem ist 42. Ja! Ja, ich hab präzise gerechnet. Ich habe mir wirklich viel Zeit genommen. Ich habe es mehrfach verifiziert. Ich habe es überprüft. 42 ist die exakt richtige Antwort. Das Problem ist, dass eure Frage, die ihr mir gestellt habt, zu vage ist. Ich kann euch aber anbieten, einen noch superen Supercomputer zu entwickeln, der dann innerhalb von 10 Millionen Jahren in der Lage ist, die Frage zu finden, auf die 42 die passende Antwort ist. Wie das ausgeht, lasse ich offen. Wahrscheinlich hat jeder von euch bei der Frage, was ist der Sinn des Lebens, eine Vorstellung davon, was mit dieser Frage gemeint ist. Aber eigentlich ist diese Frage sehr schwammig, undeutlich, vielleicht schon völlig unklar eigentlich gestellt. Was ist mit Leben gemeint? Geht es da um mein persönliches Leben? Geht es um das Leben der Menschheit? Geht es um das ganze Universum? Um irgendwie alles? Um was ist mit Sinn gemeint? Geht es um Sinn im Sinne von Zweck oder um Sinn im Sinne von Bedeutung? Geht es um irgendwie einen Lebensstil? Geht es um eine Lebensgestaltung? Geht es um eine Daseinsberechtigung, alles völlig ungeklärt, viele offene Fragen, vorausgesetzte Grundannahmen und trotzdem hat jeder von euch wahrscheinlich eine Ahnung, was damit gemeint ist. Und viele Menschen, gerade junge Menschen, haben mittlerweile Angst, sich dieser Frage zu stellen. Es haben Jugendforscher in der Studie Jugend unter Druck veröffentlicht, dass vor 30 Jahren war es noch super, also Malte, als du noch jung warst, da war es noch sehr attraktiv, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, Antworten auf diese Frage zu finden. Und ja, man hat das gerne gemacht, darüber nachgegrübelt. Aber heute haben junge Menschen Angst davor, darüber melancholisch zu werden, sich diese Frage zu stellen. Und es ist meine Vermutung, sie müssen sich diese Frage auch nicht mehr stellen, denn sie haben nicht so viele Langeweile. Sondern haben genug Ablenkung und sie müssen sich diese Frage nicht mehr stellen. Wie ist es denn, wenn ich irgendwie gerade eine freie Minute habe und dann denke ich: Okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich muss mal drüber nachdenken, was ist der Sinn des Lebens? Und dann hole ich mein Handy raus und gehe auf YouTube, ja, und dann gebe ich ein, okay, was ist der Sinn des Lebens? Und ich fange so an zu schreiben und dann sehe ich so, Fail Army hat ein neues Video. Ey, das muss ich mir anschauen. Klicke ich drauf, ja, und dann schaue ich 15 Fail Army Videos, dann noch 15 Videos von People Are Awesome. Und dann denke ich so, okay, jetzt muss ich auch mal wieder runter vom Klo und gehe zum Kühlschrank und hol mir was zu essen. Ja? Das ist die nächste Ablenkung. Und schon habe ich es völlig vergessen, dass ich mir eigentlich gerade die Sinnfrage gestellt habe. Aber wenn wir mal alle Ablenkungen wirklich ausschalten, nicht ans Handy gehen und auch nicht den Kühlschrank aufmachen, also meine typische Ablenkung immer, hey, ich bin ein bisschen langweilig, ich gehe mal in den Kühlschrank. Wenn wir das nicht machen, dann merken wir wahrscheinlich, wie Ernst Ferstl es auf den Punkt bringt. Ernst Ferstl ist ein österreichischer Dichter, den habe ich euch mitgebracht. Er sagt, letztendlich besteht unser Leben aus nichts anderem als der ständigen Suche nach Geborgenheit, Zuneigung und Sinn. Und diese Suche kann uns zu Gott führen. Spezieller gesagt zu dem christlichen Gott der Bibel. Und ich vermute sogar, dass Gott diese Suche nach Geborgenheit, Zuneigung und Sinn in einen jeden Menschen hineingelegt hat, damit wir uns auf die Suche nach ihm begeben. Was spätestens nämlich dann geschieht, wenn wir erkennen, dass diese Suche nach Geborgenheit, Zuneigung und Sinn in unserer hier materiell jetzigen Welt so sehr schnell an ihre Grenzen kommt. Da würden viele Atheisten vielleicht widersprechen jetzt, wenn sie nicht eh schon die ganze Sinnfrage in Frage stellen. Aber ich persönlich habe bisher nirgends, das ist meine persönliche Meinung, ja, ich persönlich habe bisher nirgends eine sinnvollere Antwort gefunden auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, als die ich in der Bibel gefunden habe. Meine Suche nach dem Sinn zu ignorieren, befriedigt mich auch nicht. Und deshalb möchte ich mit euch heute anschauen, was die Bibel zu dieser Frage zu sagen hat. Ganz simpel. Dabei ist es aber wichtig zu wissen, dass die Bibel keine einfache Antwort wie 42 auf diese Frage gibt, sondern die Bibel ist sich der Komplexität dieser Frage bewusst und sie trägt ihr Rechnung, indem sie sich nicht einfach sagt, okay, ganz easy, so ist es, 42, sondern sie nähert sich aus vielen verschiedenen Richtungen an diese Frage heran. Sie beleuchtet viele Facetten und sie gibt an vielen Stellen Teilantworten. Das ist wichtig zu wissen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe so eine kleine Taschenlampe in der Hand und es ist so ein riesiges Bild und ich leuchte mal hier hin, ja, und ich sehe nur so einen kleinen Bildausschnitt, aber es ist ein kleiner Bildausschnitt von dem Ganzen. Dann leuchte ich mal hier hin und hier hin, aber das große Ganze ist sehr, sehr komplex und ich kann nur so kleine Bildausschnitte beleuchten. Und das möchte ich mit euch heute machen. Natürlich nicht alles, was die Bibel dazu sagt, kann ich heute sagen, aber den ersten Bildausschnitt, den ich mit euch heute beleuchten möchte, ist die Frage nach dem Anfang. Woher und warum? Stell dir vor, ich habe einen Kuchen gebacken. Ich habe ihn nicht selber gebacken, ich habe ihn da aus der Küche geklaut. Ich weiß nicht, wer ihn gebacken hat. So, stell dir vor, ich habe diesen Kuchen gebacken. Und zwar, ich bin Student, sagen wir. Ich arbeite hier, ich bin ja kein Student, aber sagen wir, ich bin Student in der Uni. Ich habe diesen Kuchen gebacken für meinen Professor in Biologie. Ja? Und ich möchte mich mit diesem Kuchen bei ihm bedanken und ich treffe ihn aber nicht an in seinem Büro, also stelle ich ihn einfach vor seine Bürotür, lege ihm eine Karte dabei, wo drin steht, warum und so weiter und wer ich bin und warum das, was der Kuchen soll. Und der Professor kommt, ich bin weg, Professor kommt, sieht den Kuchen da und denkt sich, was ist dieser Kuchen? Was soll das? Was ist der Sinn von diesem Kuchen hier? Und dann kann er mit den Möglichkeiten, die er an der Universität hat, allerlei über den Kuchen herausfinden. Ja, er kann herausfinden, aus welchen Zutaten dieser Kuchen besteht, vielleicht sogar aus welchen Molekülverbindungen. Er kann herausfinden, dass es wahrscheinlich eine große Hitze gegeben haben muss, die diesen Kuchen irgendwie chemische Reaktionen haben stattgefunden, der wurde irgendwie gebacken. Und wenn er richtig gut ist, dann kann er auch noch herausfinden, in welcher Reihenfolge die Zutaten in den Kuchen kamen. Was er aber nicht herausfinden kann, ist, wer diesen Kuchen gebacken hat und warum dieser Kuchen da vor seiner Tür steht. Und er könnte auf den Gedanken kommen, okay, vielleicht steht dieser Kuchen einfach zufällig da vor meiner Tür. Völlig zufällig. Man braucht gar nicht so viel Fantasie. Ja, man kann sich vorstellen, okay, da waren in einem Regal, standen zufällig diese Zutaten, die da reingehören, alle offen in dem Regal. Es gab ein Erdbeben. rüttelt an den Regalen. Die Zutaten fallen runter kopfüber. Unten steht zufällig eine passende Kuchenform. Da fallen die Sachen rein. Das Erdbeben hält an. Der Kuchen wird gerührt, gerüttelt, vermengt, ja, der Teig. Und dann in dem Regal steht auch noch eine brennende Kerze natürlich. Die fällt auf den Boden, auch durchs Erdbeben. Ein Feuer entzündet sich, der Kuchen wird gebacken. Bleibt nur noch die Frage, wer hat die Eierschalen aus dem Kuchen geholt? Und wie kommt dieser Kuchen jetzt vor die Tür des Professors? Aber mit noch mehr Fantasie kann man sich vielleicht doch irgendwie noch auch das noch vorstellen. Aber der Professor ist so schlau, er hält es doch für wahrscheinlicher, dass den Kuchen jemand mit Absicht gebacken hat und mit Absicht vor seine Tür gestellt hat. Also fragt er seinen Kollegen, Professor für Philosophie, ob er ihm ein bisschen weiterhelfen kann, so ein paar philosophische Gedanken dazu machen kann. Und ja, die kommen, die überlegen so beide und denken, okay, was könnte denn der Sinn von diesem Kuchen sein? Der Kuchen ist nicht vergiftet, also war es wahrscheinlich kein Attentat, das haben sie schon rausgefunden. Der Kuchen schmeckt auch ziemlich gut. Vielleicht sollte es einfach nur eine Freude machen. Vielleicht wollte ihm irgendjemand vom Kollegen, aber da fällt ihm ja ein, sein Doktor macht sich schon lange Sorgen um sein Blut, um sein Herz und der Kuchen treibt den glykämischen Index sehr schnell nach oben, sehr viel Zucker drin, schlechte Fette. Vielleicht war es doch irgendwie ein Kollege, der irgendwie scharf auf seinen Posten ist und der ihn irgendwie frühzeitig in die Rente bringen wollte oder in die Krankheit stürzen wollte. Also so ganz richtig weiter kommen sie nicht. Der Einzige, der ihnen sagen kann, wer diesen Kuchen gebacken hat und wozu, bin ich. Und ich habe ihm sogar einen Brief dazu gestellt. Ich habe es ihm gesagt. Ich wollte mich bedanken, er hat mir für mein Projekt eine neue Chance gegeben, was auch immer, bla bla bla. Ich habe es ihm gesagt. Es steht da drin, aber er hat den Brief ignoriert. Und die Sache mit dem Kuchen kann man sehr gut auf die Welt übertragen. Selbst bei sowas Einfachem wie einem Kuchen kann ich mir nur mit viel Fantasie vorstellen, dass der Kuchen hier zufällig entstanden ist. Also ich habe ihn noch nicht gebacken, möglicherweise steht der Kuchen tatsächlich, ist irgendwie zufällig so mit der Alufolie da, irgendwie da zufällig hingekommen. Aber das kann ich mir noch vorstellen. Aber dass sowas Komplexes wie das menschliche Gehirn oder wie mein Hormonsystem, oder letztens habe ich mir auf YouTube angeschaut, wie können wir eigentlich riechen. Ich fand es so krass, dass diese Duftmoleküle, diese schwebenden Teilchen, gelangen in meine Nase, treffen auf Rezeptoren, was da für Kettenreaktionen ausgelöst werden, bis der Duft in meinem Gehirn ankommt. Ich fand es mega spannend und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das einfach irgendwie zufällig ist. Egal wie viel Zeit ich für diesen Prozess ansetze, die Erde wird ja immer älter geschätzt, immer älter. Egal wie viel Zeit ich dafür ansetze, egal wie viele Paralleluniversen ich mir vorstelle, ich kann es nicht glauben. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, so wie auch der Professor für Biologie, dass es jemanden gibt, eine Intelligenz, die diesen Kuchen, diese Welt gemacht hat, geordnet hat, designt hat, gebacken hat, einen Gott, der das alles erschaffen hat. Also ich weiß nicht, ob das ein Gott hat diesen Kuchen nicht erschaffen. Vielleicht schmeckt er göttlich, ich weiß nicht, aber ich habe ihn noch nicht probiert. Und die Bibel behauptet von sich selbst, der Brief zu sein, der dem Kuchen beiliegt. Der aber von den meisten Menschen ignoriert wird. Warum eigentlich? Weil ich finde diesen Brief beim Kuchen, die Bibel, super schlüssig. Selbst wenn ich Gott in meinem Leben nicht persönlich erleben würde, wenn ich absolut null Beziehung zu ihm hätte, wenn ich nicht irgendwie spüren würde, dass es ihn gibt, wenn ich ihn nicht erleben würde, weil er Gebete erhört, weil Dinge passieren in meinem Leben, weil Veränderung geschieht, selbst dann, wenn es alles total tot wäre irgendwie, würde ich trotzdem die Bibel für die wahrscheinlichste und sinnvollste Welterklärungsmöglichkeit halten, die ich kenne. Wenn wir diesen Brief, die Bibel, von vorne anfangen zu lesen, dann lesen wir davon, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Das Universum, das Licht, die Dunkelheit, die Erde, das Wasser, die Tiere, den als Krönung der Schöpfung den Menschen. Und ich will da mit euch mal reinlesen in diesen erstes Buch der Bibel, 1. Mose ist es, im Kapitel 1. Also ganz am Anfang der Bibel steht dann, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und im zweiten Kapitel lesen wir dann davon, dass Gott für die Menschen so einen Garten erschafft, einen Garten Eden mit allerlei Bäumen und Früchten und schönen Tieren und alles. Und Gott ist da mit den Menschen zusammen in diesem Garten und sagt ihnen wieder diese Aufträge, hey, genießt das, was ihr hier bekommt, bewahrt diesen Garten, bebaut diesen Garten und freut euch einfach mit mir. Und diese Aufträge, die Gott dem Menschen hier zuteilt, die finde ich super spannend für die Frage nach dem Sinn des Lebens. Denn ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber diese Aufträge von Gott, die decken sich mit den Top 3 Antworten, die Leute auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geben. In unserer westlichen Kultur. Und zwar gar nicht so wichtig, gar nicht so entscheidend, ob die sich jetzt irgendwie Christen nennen oder Atheisten oder Agnostiker oder sonst irgendwas sind. Was könnt ihr euch denken, was sind die Top 3 Antworten in unserer westlichen Kultur, was die Leute geben? Könnt ihr gerne mal reinrufen, wenn ihr was...
Fortpflanzung.
Was hast du gesagt?
Ja, das ist gleich Kinder großziehen.
Kinder großziehen, ja. Ist er.
Geld, Macht.
Genau, also ich habe so eine Umfrage selber mal gemacht unter Jugendlichen. Fand ich sehr spannend, da kamen genau die gleichen Top 3 Antworten raus. Top 1 ist, das Leben genießen. Ja, das Leben ist ein Geschenk und wir haben die Verantwortung, wir sollen das Beste aus diesem Leben machen, wir genießen das so gut wir es können. Top 2 ist wirklich Familie gründen, ja, Kinder bekommen, auch so ein bisschen für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen. Und Top 3 ist, die Erde oder die Welt ein Stückchen besser machen. Ja, durch meine Arbeit, durch mein ehrenamtliches Engagement, durch was auch immer. Ich will anderen Menschen helfen, ich will vielleicht für Tiere da sein, mich im Tierschutz engagieren oder was auch immer. Ich möchte die Welt ein Stückchen besser machen. Und diese Top 3 Antworten auf den Sinn des Lebens hat Gott in seiner Schöpfung genauso schon in den Menschen reingelegt, indem er ihm diese Aufträge gegeben hat. Und das finde ich super spannend. Ja, wir sollen das Leben in vollen Zügen genießen. Er setzt Adam und Eva in diesen Garten rein, er schafft diese bunte Vielfalt, er schafft die Geschmäcker, was wir sehen können, die Düfte, die warme Sonne. Er hat die Kakaopflanze erschaffen, damit wir die Schokolade genießen können. Er macht alle diese schönen Dinge und setzt Adam und Eva in diesen Garten rein. Und ja, so viele Menschen verspüren diese Sehnsucht nach Familie, nach einem Partner, danach Kinder zu bekommen, für die zu sorgen, sie großzuziehen, Nachkommen zu haben. Und genau das hat Gott sich für den Menschen ausgedacht. Er hat gesagt, hey Adam, ich gebe dir die Eva dazu. Und er gibt ihnen den Auftrag, vermehrt euch, bevölkert diese Erde. Und ja, wir sollen die Erde nicht nur genießen und bevölkern, sondern wir sollen sie auch bebauen und bewahren. Wir sollen diese Erde ein bisschen besser machen, diese Welt ein Stück besser machen. Wir sollen Medikamente gegen den Krebs erfinden. Wir sollen bei der Müllabfuhr arbeiten und den Müll einsammeln oder hier in der Gemeinde den Müll einsammeln. Wir sollen es besser machen. Wir sollen als Künstler arbeiten, als Erzieher arbeiten.
Lehrer.
Als Lehrer arbeiten. Und wir sind so geschaffen von Gott, dass wir so eine sinnvolle, gute, gewinnbringende, fruchtbringende Beschäftigung in unserem Leben haben. Ohne Arbeit werden die meisten Menschen depressiv. Wir brauchen so einen Auftrag und nicht nur irgendwie Langeweile ein bisschen an den Füßen rumspielen. Das ist nicht das, wozu wir geschaffen sind. Und das ist das, was uns Sinn gibt. Diese Antworten, die Menschen geben, sind ja nicht einfach irgendwie zufällig, sondern es ist wirklich tief in unserer Identität drin und ist Teil unseres Lebenssinns. Und vielleicht wartest du jetzt schon auf dieses Aber. Auf ein Aber, wenn man diese ganzen Dinge zu Ende denkt, dann kann es doch nicht alles sein. Weil irgendwann bin ich tot. Und okay, sagen wir mal an, ich habe ein Medikament gegen Krebs erfunden, dann wird man sich auch noch nach meinem Tod an meinen Namen erinnern und es wird immer noch Menschen geholfen werden. Aber irgendwann glauben nicht nur die Christen, sondern auch die Atheisten, irgendwann wird die ganze Menschheit aussterben. Die Sonne wird zu heiß oder was auch immer, oder Gott kommt eben. Und die Menschheit wird aussterben, das ist ziemlich sicher. Was bleibt dann noch? Was war dann der Sinn von meinem Leben? Ist es einfach nur so ein zeitlich begrenzter Sinn? Ja, ist für manche Menschen vielleicht okay. Einfach zeitlich begrenzt. Was ist, wenn ich diesen Sinn, diese Sehnsucht verspüre nach einer Familie, aber ich kann keine Kinder bekommen? Oder ich finde keinen Partner? Und was ist dann, wenn Familiengründung mein Lebenssinn ist? Und ja, was ist mit einem Kind, das krank zur Welt kommt, das schwer, schwer krank ist, nach kurzer Zeit stirbt? Das konnte das Leben nicht genießen, es konnte nicht die Erde bebauen und bewahren und bevölkern, es konnte, welchen Sinn hat das Leben dieses Babys, das nach einer Woche stirbt? Muss da jetzt nicht dieses große Aber kommen? Und wir lieben solche logischen Argumentationslinien, ich liebe die auch, aber ich finde die nicht in der Bibel. Es ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend, aber das Einzige, was ich machen kann, ist, okay, ich habe jetzt hier drauf geleuchtet und ja, das ist Sinn des Lebens. Und jetzt leuchte ich an einen anderen Punkt und sage, okay, jetzt schauen wir mal hier drauf. Es gibt nicht diese logischen Argumentationslinien. Es gibt da nicht dieses Aber jetzt und so ist es einfach und jetzt kommt das und fertig, 42. So ist es nicht. Und der nächste Bildausschnitt, den ich gewählt habe, der zeigt tatsächlich die Sinnlosigkeit des Lebens. Manche wissen es von euch, ich komme aus Potsdam, da gab es die preußischen Könige. Und es gab einen König, König Friedrich II., bekannt als der alte Fritz, der hat das Schloss Sanssouci designt. Und der sieht das Leben so. Habe ich euch mitgebracht. Wenn man genau prüft, was das Leben ist, so ist es nichts anderes, als dass man seine Mitbürger zur Welt kommen und sterben sieht. Und es gibt einen anderen König, ein König, der für seine Weisheit bekannt war. Ob der alte Fritz so super weise war, weiß ich nicht genau. Aber es gibt einen König, der war für seine Weisheit weltweit bekannt. Und das war König Salomo. Und der König Salomo, der kommt zu einem ähnlich melancholischen Schluss wie dieser König hier. Und seine Schriften, die Schriften von König Salomo, die befinden sich aber in der Bibel. Und die erheben damit den Anspruch, Gottes Wort zu sein. Von Gott inspiriert zu sein. Ich habe es euch auch mitgebracht. Er schreibt in einem Predigerbuch: Der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang. Und was hat er davon? Die Generationen kommen und gehen und die Erde bleibt, wie sie ist. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Dieses Lied, ne? Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Und dann wieder von vorn, immer dasselbe. Ich, der Lehrer, war König über Israel und regierte in Jerusalem. Ich nahm mir vor, alle Dinge zu ergründen und zu begreifen. Ich wollte herausfinden, was für einen Sinn alles hat, was in der Welt geschieht. Doch was ist das für eine fruchtlose Beschäftigung? Gott hat sie den Menschen gegeben, damit sie sich mit ihr plagen. Ich beobachtete alles, was Menschen auf der Erde tun, und ich fand, alles ist vergeblich. Es ist, als jagt es zu dem Wind nach. Und ich weiß nicht, wie gut ihr König Salomo kennt aus der Bibel, aber König Salomo war ein Mann, von dem man wahrscheinlich wirklich sagen könnte, der hatte alles. Der hatte wirklich alles. Er hat Gott gekannt. Ja, er hatte einen Glauben, er hatte einen guten Vater, Vater David, der ebenfalls sehr mit Gott, ja, wird als Gott, Freund Gottes bezeichnet. Und Salomo hatte 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen. Sein Land war, er war superreich, sein Land war groß, er hat im Frieden gelebt die meiste Zeit und er hat von Gott in einer besonderen Begegnung, in einem besonderen Ereignis ganz viel Weisheit bekommen. Er war wirklich weltweit bekannt für seine Schönheit, für seine Weisheit und für seinen Reichtum. Er hat alles gehabt, was man sich nur vorstellen kann. Und trotzdem schreibt er das. Und gerade deswegen finde ich es für mein Leben so super, super hilfreich. Wenn Jonathan mir sagen würde, Emanuel, Reichtum, das ist nichts. 1000 Frauen haben, auch nichts. Dann würde ich ich würde Jonathan glauben, aber ich würde zumindest denken, ha, Jonathan, bist du dir ganz sicher? Weil du hast es nicht selber erlebt. Er ist jetzt nicht, aber... Du hast keine 1000 Frauen gehabt bisher. Du bist nicht so reich, nicht so gut aussehen wie König Salomo. Schon sehr gut, das sind nicht so. Also, ich würde immer noch so leicht, ja, aber wer weiß, vielleicht, ja, vielleicht ist es ja doch das, was mir, vielleicht brauche ich ja doch die 1000 Frauen. Vielleicht ist es ja doch der Reichtum, die Macht, das Geld, ein großes, großes Land zu haben. Vielleicht ist es ja das ja doch. Und wenn es Jonathan mir sagen würde, ja, würde ich denken, ja, ja, ist wahrscheinlich recht, aber bist du dir ganz sicher? Und wenn aber König Salomo das sagt, dann hat es für mich richtig Gewicht, denn er hatte das alles. Im Übermaß, wo ich es mir gar nicht vorstellen kann. Und trotzdem sagt er, ey, das ist alles ein Haschen nach Wind. Du versuchst, den Wind einzufangen. Und ich ertappe mich so oft dabei, dass ich oft in dieser Gedankenspirale irgendwie drinstecke, dass ich denke, ey, wenn ich nur das könnte, wenn ich nur so wäre wie der, wenn ich nur so viel Geld hätte, wenn ich nur so gut aussehen würde wie die, wenn ich diesen Job hätte, wenn ich das könnte, wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Ich brauche nur noch das für mein Glück. Und meistens, wenn ich dann eine solche Station in meinem Leben, was war es da, Haus, Flugzeug, ich denke, ich brauche nur noch ein Flugzeug, ja, wenn ich dann dieses Flugzeug mir gekauft habe, dann merke ich, ja, okay, ich bin ein bisschen rumgeflogen, ja, jetzt bin ich ein bisschen langweilig, so, jetzt brauche ich was Neues. Und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste und es hört nie auf. Und bei König Salomo, der ist so wirklich das Ultimum von dem Ganzen, was man haben könnte. Er hatte wahrscheinlich auch einen Schaukelstuhl. Und er weiß trotzdem, das ist nicht das, was dich erfüllt. Das ist nicht der Sinn deines Lebens. Wo ist der Sinn des Lebens? All diese Macht, Pracht, Reichtum, Herrlichkeit, Schönheit, Klugheit. Er war weise, wirklich weise. Aber die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. König Salomo hat circa 1000 Jahre vor Christus gelebt. Also das ist kein Foto von ihm hier gewesen, sondern wahrscheinlich von einem Kirchenfenster oder sowas. Und er hat eine sehr, sehr wichtige Erfahrung oder Begegnung nicht oder Erkenntnis nicht gehabt. Und das ist der nächste Punkt, die dritte Facette, die ich auf diesem Bild beleuchten möchte. Die Begegnung mit dem Schöpfer selbst, die Beziehung zu Gott. Martin Buber, das ist ein jüdischer Religionsphilosoph, der sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und das ist das, was sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Gott begegnet Menschen. Er begegnet Adam und Eva in dem Garten. Er begegnet auch Kain, dem Sohn. Er sagt ihm, hey, tu diese Sünde nicht, erschlag nicht deinen Bruder Abel. Er begegnet Noah, soll die Arche bauen. Er begegnet Abraham, Land verlassen. Es gibt immer wieder, die ganze Bibel über, siehst du Menschen, denen Gott begegnet. Gott sucht immer wieder die Beziehung, die Begegnung mit den Menschen. Er hilft ihnen, er segnet sie, er liebt sie, er vergibt ihnen. Und schließlich kommt er in Jesus Christus den Menschen so, so nah. Er wird selbst ein Mensch. Ein Mensch zum Anfassen. Er weint mit den Menschen, er lacht mit ihnen. Er teilt alle ihre Nöte, er teilt ihre Versuchungen, er teilt Leid und Freud mit ihnen. Gott führt Jesus, Gott führt in Jesus so eine ganz persönliche Beziehung zu den Menschen. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Sinn des Lebens ist jetzt keine abstrakte Gedankenphilosophie, Gebäude, man macht sich da irgendwelche Gedanken mehr, sondern hat einen Namen. Und das Geheimnis dieses Lebenssinns liegt darin, dass es nicht um das Festhalten an trockenen Dogmen, an Glaubenssätzen, an meinem philosophischen Gedankengebäude geht, sondern um eine ganz reale, lebendige Begegnung und Beziehung mit Gott. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Weil für viele Menschen ist Gott nur so eine abstrakte Sinngröße. Ja, irgendwie so eine von der Kirche erschaffene moralische Instanz, um Macht auszuüben. Vielleicht ist auch so ein eingebildeter Strohhalm für die armen und schwachen und ängstlichen Menschen, an die die sich klammern können. Der moderne Mensch hat es verlernt, Gott als einem persönlichen Gott zu begegnen. Und dabei ist, finde ich persönlich so, ist diese persönliche Beziehung zu Gott genau das, wonach ich laut Ernst Ferstl ja im Grunde meines Lebens auf der Suche bin, nach Geborgenheit, nach Zuneigung, nach Sinn. Das finde ich in der Begegnung mit Gott. Ich finde bei ihm diese vollkommene Liebe. Ich finde bei ihm Annahme, da steht's. Ich finde bei ihm Heilung, Veränderung. Und ich darf bei Gott einfach sein. Und wahrscheinlich, wenn man das noch nie ausprobiert hat oder noch nie irgendwie eine Gottesbegegnung hatte, kann man es vielleicht sehr schwer irgendwie nachvollziehen. Aber ich persönlich kann es von mir aus sagen, es gibt für mich nichts Sinnvolleres, als Gott zu begegnen. Da bin ich irgendwie, Gott ist mein Schöpfer, er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne, er kennt mich durch und durch. Und ich bin in der Begegnung mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, da erfüllt sich wirklich irgendwie alles, wonach ich mich sehne. Und es ist, ich gehe auch, wenn ich hier, heute Morgen bin ich auch hierher gefahren, und ich fahre hier in meiner Ruhe entlang, schöner Weg und sowas, aber ich rede mit Gott, ich begegne ihm, ich erzähle ihm einfach mein Leben, ich teile mein Leben mit ihm. Und ich habe mich dabei noch nie so gefühlt, als würde ich hier irgendwas Sinnloses gerade machen, sondern ich habe mich immer in dem Moment gefühlt, immer real, lebendig und fröhlich und habe irgendwie gemerkt, ihr merkt, dass mir so ein bisschen die Worte gerade ausgehen, weil es ist so schwer zu beschreiben, aber es ist wirklich so, wie Martin Buber es sagt, wirklich dieses reale, wirkliche Leben ist die Begegnung. Auch Begegnung mit Menschen ist auch super wichtig, aber die Begegnung mit dem Vollkommenen, mit dem wirklich Herrlichen, mit dem, der die Liebe selbst ist. Viele haben irgendwie so das Bild, okay, Christen, die gehen ja irgendwie in so eine alte, kalte Kirche rein, setzen sich auf diese alten Bänke und machen irgendwie so in so einer und haben danach Rückenschmerzen und irgendwie sind total verspannt und denken irgendwie, sie würden jetzt dadurch was Gutes tun oder sowas und haben so ein Bild davon, dass Beten so aussieht, dass man irgendwie so ein altes Buch liest, was einem gar nichts mehr sagt, was man nicht mal richtig versteht oder was. Was ist das aber für ein Unterschied, wenn man wirklich Gott begegnet und das erlebt hat? Ich glaube, dass Gott zu begegnen ein aufregendes Abenteuer ist. Ohne Jesus wäre mein Leben sowas von fad, langweilig, uninteressant. Und ich bin jemand, ich mache mir super viele Gedanken. Und ich weiß nicht, ob ich heute noch hier stehen würde, wenn ich Jesus nicht hätte, weil ich keine Perspektive, keinen Sinn in diesem Ganzen hier sehen würde. So wie König Salomo, was ist das alles? Was soll das überhaupt? Aber mit Jesus ist es ein Abenteuer und nicht nur irgendwie ein Abenteuer, sondern es ist irgendwie Sein. Es ist wirkliches, wahres Leben, so wie Jesus es sagt. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und es ist ein Geheimnis, dass Jesus das Leben ist. Und es gibt noch super viele Facetten. Die anderen Sachen, die ich vorher gesagt habe, die sind nicht unwichtig. Sie sind damit nicht irgendwie negiert oder jetzt nur Jesus, Jesus, Jesus. Ne? Die anderen Sachen sind auch wichtig, die ich beleuchtet habe. Auch diese Sinnlosigkeit, auch das, diese, ja, was ist es eigentlich, diese Aufträge von Gott, das Leben zu genießen, ist auch Sinn meines Lebens. Kinder zu kriegen, ist auch Sinn des Lebens. Aber die Begegnung mit Jesus ist einfach etwas, was alles durchdringt, alles durchzieht. Letztendlich, glaube ich, wird man es nur verstehen, und ich bin auch noch dabei, das zu verstehen und kennenzulernen und zu erkennen, wenn man wirklich Gott persönlich begegnet. Ja, es geht um dich. Um dich und Gott. Du und Gott. Und genau in diesem Zusammenhang sagt Jesus diese berühmten Worte: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich bin damit gemeint und du bist damit gemeint. Und wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und Abendmahl kann ein Schritt sein in diese Begegnung mit rein. Wir essen nicht einfach hier ein bisschen was, weil wir Hunger haben oder sowas, sondern Abendmahl zu feiern ist Begegnung mit Gott. Und ich kann es Abendmahl so feiern, dass ich einfach sage, alles klar, ich trinke mal, ich esse mal so und höre mir den schönen Bibelvers hier an und sowas. So kann ich es feiern, ja. Aber ich kann Abendmahl auch so feiern, dass ich darin wirklich eine Gottesbegegnung suche. Und das wollen wir tun, das ist ein Weg vielleicht für dich. Vielleicht ist ja für dich auch der erste Schritt, dass du heute sagst so, okay, ich habe von dem, was der hier vorne gerade erzählt, habe ich irgendwie nicht so richtig eine Ahnung, aber irgendwie, ich möchte das. Wenn das stimmt, ich kann es ja mal ausprobieren, was habt ihr zu verlieren? Eine Gottesbegegnung zu suchen. Und ich möchte euch wirklich einladen, eine Gottesbegegnung zu suchen im Abendmahl. Und es ist immer ein Geheimnis. Und ich kann das nicht machen, du kannst es auch nicht machen, aber du kannst das hier. Du kannst bitten, suchen, anklopfen. Und ich möchte dich dazu einladen, das zu tun. Im Abendmahl. Aber wir werden auch hier vorne Leute stehen haben, mit denen du einfach reden kannst, wo du einfach hinkommen kannst vom Segnungsteam. Du kannst einfach sagen, ich möchte Gott begegnen. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich tun? Könnt ihr mir irgendwie helfen? Du musst gar nichts wissen. Geh einfach zu diesen Leuten hin und die können dir helfen. Die können mit dir reden, die nehmen sich Zeit für dich, die beten mit dir, die segnen dich, die können dich darin anleiten, eine Gottesbegegnung zu haben. Und es ist ein super Angebot und es ist nicht ein Angebot von mir oder von dem Segnungsteam, sondern von Gott. Denn Gott möchte jedem Menschen das schenken. Er ist für jeden, steht er so und empfängt ihn gerne mit offenen Armen. Und deswegen echt die Ermutigung, diese herzliche Einladung dazu, das zu tun. Wir wollen es Abendmahl feiern. Abendmahl feiern heißt, wir feiern, dass Jesus uns diese Begegnung mit Gott ermöglicht hat. Dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz diese Mauer, die es noch bei Salomo gab, diese Distanz zwischen Mensch und Gott niedergerissen hat. Und wir frei zu Gott kommen können, in diese Begegnung mit ihm, in die Beziehung mit ihm. Durch seinen Heiligen Geist, den er uns schenken möchte oder geschenkt hat, diese Beziehung ermöglicht. Und das feiern wir im Abendmahl. Wir feiern, dass Jesus für uns die Schuld getragen hat am Kreuz. Wir feiern, dass er seinen Leib für uns hingegeben hat, indem wir das Brot essen. Das Brot symbolisiert den Leib Jesu. Wir feiern es mit dem Traubensaft hier, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und vielleicht warst du noch nie beim Abendmahl und dann möchte ich dich echt ermutigen, so einen Schritt mal zu gehen und zu suchen. Wenn du damit gar nichts anfangen kannst und du sagst, dann ist es vielleicht für dich besser, echt überhaupt kein Problem, einfach sitzen zu bleiben, nicht zum Abendmahl zu gehen und zu sagen, nee, du bist noch nicht so weit, du möchtest dich vielleicht auf den Weg machen. Überhaupt kein Problem, bleib gerne sitzen, die Lobpreisband wird hier vorne spielen, wir werden Lobpreis machen, du hast die Gelegenheit, auf deinem Platz zu sitzen, zu stehen, nachzudenken, zu beten, geh vielleicht zu dem Segnungsteam hier hin und nimm das Abendmahl nicht an. Das ist wirklich für die, die sagen, ja, ich will Gott begegnen, ich glaube an Jesus, für die ist das. Und ich möchte, bevor wir das machen, also es wird praktisch so ablaufen, dass ihr so in Gruppen von 10 bis 15 Leuten hier nach vorne kommt. Malte und ich werden das Abendmahl euch austeilen. Das heißt, es gibt zuerst Brot, dürft ihr zu euch nehmen, essen. Und dann wird Malte mit dem Tablett rumgehen, wo so kleine Pinnchen drauf sind. Und ich, wer gerne aus dem Kelch den Traubensaft trinken möchte, werde dann mit dem Kelch auch noch rumgehen. So könnt ihr die Pinnchen an euch vorbeigehen lassen, wenn ihr es nicht aus dem Pinnchen wollt. Und ich gebe es euch dann aus dem Kelch. Das ist aber praktisch, hört sich sehr pragmatisch so an, aber da passiert wirklich was, da kann wirklich was Geistliches passieren, eine Gottesbegegnung, indem ihr das wirklich schmeckt und erlebt, dass Jesus für euch gestorben ist und er euch diesen Zugang zu Gott, zu dem Vater eröffnet hat. Sucht Jesus. Und ich möchte, bevor wir das feiern, noch die Einsetzungsworte lesen aus der Bibel zu dem Abendmahl und mit uns beten. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du das Leben bist, dass du die Auferstehung bist, dass du ewiges Leben schenkst, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir, dass du uns den Zugang zu Gott eröffnet hast, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, dass du uns ganz, ganz nahe kommst. Nicht nur vor 2000 Jahren in dem Menschen Jesu, sondern durch deinen Heiligen Geist auch heute hier in meinem Leben. Du und ich. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Und ich danke dir, dass du uns dieses Leben geschenkt hast, dass wir genießen dürfen, dass wir ja, so leben dürfen, wie du es dir vorgestellt hast. Und ich danke dir, dass du dieses Geheimnis, was ich gar nicht so richtig beschreiben kann, dass du wirklich da bist und dass du unser Leben bist. Dass du selbst unser Leben bist. Das ist ein Geheimnis. Und ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist für mich aus lauter Liebe. Dass deine Gnade über alles strahlt und ich weiß, dass ich ewig leben darf. Und ich möchte dich bitten, dass du heute uns begegnest. Du kennst jeden Menschen, du weißt, wie wir dich wahrnehmen können, du weißt, wie wir dir begegnen können, dass wir diese Begegnung erleben. Und ich bitte dich, dass du heute wirkst, dass du begegnest, dass Glauben gestärkt wird, dass Dinge heil werden in unserem Leben. Dass dein Licht in unsere Finsternis leuchtet. Amen.